Heute spreche ich über den dritten und letzten Teil der Lazarus-Geschichte. Ein Bibeltext, der mich sehr fasziniert hat. Und für mich das Kapitel der Bibel mit den stärksten Gefühlsregungen von Jesus. Echt, intensiv, bewegend. Ich finde ein Kapitel, in dem man Jesus ganz neu entdecken kann. Wer ist er? Warum handelt er so und nicht anders? Wie sind seine Reaktionen, sein Umgehen mit anderen Menschen? Und was zeichnet den Sohn Gottes in seinem Wesen aus? Also mich fasziniert dieser Text. Ich bin begeistert von Jesus und in der Vorbereitung habe ich ihn ganz neu kennengelernt. Vielleicht löst dieser Text und diese Predigt von heute auch etwas in dir aus. Es könnte ja ein Lazarus-Effekt sein. Zur Vorgeschichte. Jesus ist mit seinen drei bethanischen Geschwistern Maria, Martha und Lazarus befreundet. Und eines Tages erfährt Jesus, dass sein Freund Lazarus schwer krank geworden ist. Aber anstatt sofort zum Krankenlager zu eilen, verweilt Jesus noch ein paar Tage am Jordanufer mit seinen Jüngern. Und er spricht davon, dass das Wunder noch viel größer werden wird, wenn er später eingreift und dass Freude und Glauben stärker werden würden. Und so riskiert Jesus sein Leben, indem er wieder Richtung Jerusalem geht, denn seine Gefangennahme und sein Tod drohen und nahen. In der Predigt beim letzten Mal habe ich über die Phasen des Trauerns gesprochen, ganz allgemein und besonders in der Geschichte des Lazarus. Gesagt, menschlicher Trost ist wichtig. Gott ist ein Gott des Trostes, er fühlt mit und genauso ist Jesus. Er zeigt Liebe, Wut und Trauer. Da heißt es, Jesus tränte. Und so können wir unsere Verlusterfahrungen bei Jesus abgeben und ihm sagen, Herr, komm und sieh. Und wir haben gesehen, das Bekenntnis der Martha, die ihren Glauben bekennt. Wir haben das zu Jesu Füßen fallen von Maria gesehen und die Auferstehungshoffnung ein bisschen kennengelernt. Heute geht es weiter. Und so steigert sich die Geschichte Stück für Stück. Johannes 11, 37, Vers 46 aus der Basisbibel. Aber einige von ihnen meinten, dem Blinden hat er die Augen geöffnet. Konnte er nicht verhindern, dass Lazarus stirbt? Da wurde Jesus erst recht zornig und ging zum Grab. Es bestand aus einer Höhle, die mit einem großen Stein verschlossen war. Jesus sagte, wälz den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, erwiderte, Herr, er stinkt schon, denn er ist 4 Tage tot. Jesus entgegnete ihr, habe ich nicht zu dir gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da wälzten sie den Stein weg. Und Jesus blickte zum Himmel empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich selbst weiß ja, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der Leute, die hier stehen, sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Da kam der Tote heraus. Seine Füße und seine Hände waren mit Leinentüchern umwickelt und sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte zu den Leuten, befreit ihn davon, lasst ihn nach Hause gehen. Die Leute, die bei Maria waren, hatten miterlebt, was Jesus getan hatte. Viele kamen zum Glauben an Jesus, aber einige von ihnen gingen zu den Pharisäern und erzählten ihnen, was er getan hatte. Soweit der Bibeltext. Was für eine verrückte Geschichte. Viele Menschen hat dieser Text in der Geschichte schon innerlich bewegt. 1866 verwendet Dostojewski die Geschichte vom auferstandenen Lazarus in seinem Roman Schuld und Sühne. Das ganze Kapitel Johannes 11 wird vorgelesen. Musiker wie Schubert, Sting, David Bowie haben sich damit beschäftigt. Es gibt Filme, Videospiele, einen Zombie-Shooter, Projekt Lazarus. Maler haben Gemälde dazu angefertigt. Es hat viele Menschen beschäftigt. Mein erster Punkt heute heißt, der Tod begrenzt. Denn keiner konnte damit rechnen, was hier letztendlich passiert ist. Nicht die Schwestern Martha und Maria, nicht die Trauergäste, die bei einer orientalischen Trauerwoche dabei waren, sie mitklagten, mitleiden, mittrösten. Wir Menschen, wir legen objektive Maßstäbe an den Tod an. Da ist einer verstorben, okay, er muss begraben werden. Wo ist das Grab und was kostet es? Das ist menschlich, das ist okay. 1961 hatte der DDR-Staatschef Ulbricht, auf einer internationalen Pressekonferenz in Ost-Berlin gesagt, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu entrichten. Und das konnte sich keiner vorstellen damals, dass die DDR sich einmauern würde. Niemand hat die Absicht, bei einem Todesfall an eine reale Totenauferweckung zu denken. Das sprengt ja unser Vorstellungsvermögen. Unmöglich, undenkbar. Und so lesen wir im ersten Vers unseres heutigen Textes etwas von den Vorwürfen. Und das ist typisch für eine Trauerphase. Man gibt sich oder anderen die Schuld. Denn wenn das stimmt, dass Jesus einem Blinden das Augenlicht geschenkt hat, dann hätte er doch seinem Freund Lazarus auch nicht krank werden lassen müssen. Er hätte ihn wieder gesund gemacht und er hätte gar nicht zugelassen, dass er stirbt. Die Trauergäste wollen sich nicht mit dem Ist-Zustand abgeben. Sie klagen, sie weinen, sie lehnen sich dagegen auf. Dann heißt es, Vers 38, da wurde Jesus erst recht zornig und ging zum Grab. Mein lieber Jesus, warum so negativ hoch? Es ist nicht die Wut über einen fehlenden Glauben, denn das, was da passiert, das konnte Jesus nicht erwarten, dass man das glaubt. Mit einer Totenauferweckung konnte kein vernünftiger Mensch rechnen. Jesus ist auch nicht von der Trauergemeinschaft genervt. Er trauert ja intensiv mit. Und das griechische Wort, das hier steht, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, das heißt sowas wie Schnauben wie ein Pferd. Wut, Empörung, Entrüstung. Jesus ist extrem erregt. Er seufzt tief im Geist. Deutsch übersetzt, da wurde Jesus erst recht zornig und ging zum Grab. Tief in sich selbst seufzend. Warum? Na, der Tod nervt ihn. Dessen Macht macht ihn wütend. Das Leid ist grausam. Der Theologe Gerhard Meyer schreibt in einem seiner Kommentare, Jesus steht seinem Todfeind gegenüber und will dem Tod seine Beute entreißen. Jesus steht seinem Todfeind gegenüber und will dem Tod seine Beute entreißen. Nur man muss wissen, zur damaligen jüdischen Bestattungskultur, der Tote wurde in ein Felsengrab gelegt. Lazarus begraben in einem Felsengrab. Und so gab es im jüdischen Bergland viele Höhlen. Aber es gab auch tiefer liegende Grabkammern mit Nischen und durch eine Steinplatte abgesichert. Heute heißt Bethanien Al-Azariye, also man könnte es sagen wie Lazarushausen. Es ist vor allem muslimisch geprägt und man kann dort eine restaurierte Grabkammer besichtigen. Ob es genau diese Grabkammer ist, wo Lazarus gelegen hat, naja, ich habe so meine Zweifel. Aber der Stein dort, der dient als Barriere vor wilden Tieren, damit der Leichnam geschützt ist. Mein zweiter Punkt der Predigt, die Freiheit in Sicht. Wie geht es weiter? Jesus gibt in dieser Situation drei Aufträge. Der erste Auftrag heißt, wälzt den Stein weg. Er beauftragt also die verdutzten Trauergäste mit der Öffnung des Grabes. Und so ein Stein, der verschließt ja nicht nur als Schutz vor wilden Tieren, sondern er verschließt vor Verwesungsgerüchen, vor den Blicken auf den Leichnam. Und da sagt Jesus, nehmt den Stein weg. Und ich habe so gedacht, das könnte auch ein Auftrag für uns sein. Nimm den Stein weg. Lass Dinge frei. Vielleicht den Stein der Belastung, der Hoffnungslosigkeit, des Aufgebens oder der negativen Gefühle und des Hasses. Das, was da verschlossen ist, vielleicht schon seit langer Zeit, lass es ans Licht kommen. Denn welch eine befreiende Handlung könnte das sein? Zum Beispiel Vergebung zu empfangen. So habe ich das selbst erlebt. Wenn Jesus vergibt, dann ist das eine Befreiung. Ich kann meine Sünden bekennen, ich kann sie beichten, alleine oder vor einem Zeugen. Und was für eine Befreiung ist das? Oder ich kann Vergebung aussprechen. Wir beten ja im Vater unser, auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und auch das kann eine Befreiung sein vor Hass und vor innerer Zerrissenheit. Ich kann frei werden, aufatmen, weil ich anderen vergebe. Oder ich lasse Dinge sein, das kann mich befreien. Dinge sein lassen, die mich selbst schädigen oder andere schädigen, das kann Verhalten oder Worte sein, das befreit. Oder einen Neuanfang starten mit Christus. Freie Fahrt für Jesus, ihn neu entdecken, ihn neu lieben, Begeisterung empfangen und empfinden. Welch eine Befreiung. Ich muss noch kurz auf die Aussage von Martha eingehen, die ja sagt, Herr, er stinkt schon, denn er ist 4 Tage tot. Nun, im Judentum, da wird ein Körper, der Leichnam, mit einem Leinentuch umhüllt. Es gibt nicht so eine Sargpflicht wie bei uns. Und Leinentücher sind natürlich und günstig und macht deutlich, alle Menschen sind vor Gott gleich. Und so wurden keine Mumien produziert, also Vakuum eingepackt. Nein, die Verwesung trat relativ schnell ein. Und deshalb minderte man den Verwesungsgeruch mit diesen Salben. Und ihr seht, der Tod hat kein schönes Gesicht. Diese Endgültigkeit, diese Verwesung, es wird so realistisch im Bibeltext beschrieben. Mein 3. Punkt, die Beziehung zum Vater. Schauen wir nochmal genau hin. Jesus und seine Beziehung zum himmlischen Vater, Vers 41 und 42. Jesus blickte zum Himmel empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich selbst weiß ja, dass du mich immer erhörst. Aber ich sage es wegen der Leute, die hier stehen. Sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. So ist Jesus. Er sucht die Nähe und den Kontakt zu seinem Vater. Er ist so dankbar und es zeigt einfach, diese Beziehung zum Vater ist fest und stark. Und so denkt Jesus auch an die anderen, damit ihnen der Glaube leichter fällt. Denn es geht Jesus um die Ehre des Vaters. Martha soll die Herrlichkeit Gottes, also den Vater, erleben. 10,37, da spricht Jesus davon, ich tue die Werke meines Vaters. Und so handelt Jesus im Einklang mit seinem Vater, im Auftrag seines Vaters, und er stimmt sich ganz eng im Gebet mit ihm ab. Der Wille des Vaters, das ist sein Wille, denn beide sind eins. Johannes 10,31 sagt Jesus, ich und der Vater sind eins. Es fällt weiter auf, es ist keine Showveranstaltung, die Jesus da macht, und er grenzt sich ab von den Magiern und Zauberern der damaligen Zeit. Er bittet nicht um eine Auferweckung, sondern er dankt und schreibt seinem Vater den Erfolg in Anführungszeichen zu. Es ging Jesus nie um sich selbst, sondern es ging ihm darum, den Vater in den Mittelpunkt zu rücken. Keine Show, sondern höchste Würde und Ehre des Vaters. 4. Die Hoffnung wird konkret. Jetzt kommt der 2. Auftrag. Jesus ruft zu dem in Leintüchern gewickelten und bestatteten Körper, Lazarus, komm heraus. Warum mit lauter Stimme? Der ist doch nicht schwerhörig, ist doch tot. Aber alle sollen es hören, die außen rumstehen. Die Aufmerksamkeit soll jetzt auf dem Geschehen liegen. Und schön ist es auch, Jesus ruft ihn bei seinem Namen, Lazarus. Was für eine Wertschätzung. Denn auch im Tod verliert man nicht seine Persönlichkeit und seine Würde. Jesus kennt ihn, er liebt ihn und er sieht seinen Wert. Lazarus, komm heraus. Und dann kommt er so in kleinen Tippelschritten heraus. Es gibt Kommentatoren, die beschreiben das so, er würde herausschweben. Aber ich glaube, er tippelt heraus, aber das ist je nach Fantasie. Und er tippelt auf die bestürzte Menge zu. Man könnte sagen, Zombie-Alarm. Und dann fordert Jesus auf, seine 3. Handlungsaufforderung packt ihn aus. Also aus seiner Schale heraus, so Überraschungspaket, befreit ihn davon und lasst ihn nach Hause gehen, bindet ihn los. Und das ist faszinierend, die Hoffnung nicht aufzugeben. Sie wird jetzt konkret, auch in dunkelsten Momenten des Lebens, die Hoffnung nicht aufzugeben. Der frühere Papst Franziskus hat mal gesagt, Jesus schenkt Leben, auch wenn es keine Hoffnung mehr zu geben scheint. Jesus schenkt Leben, auch wenn es keine Hoffnung mehr zu geben scheint. Und so ist das Grab leer. Der Tod hat ihn nicht festgehalten. Der Tod hat keine Macht mehr über Lazarus. Und so ist es auch bei Jesus. Auch über Jesus hat der Tod keine Macht mehr. Und jetzt? Wo sind ARD, ZDF, RTL, Bild und Darmstädter Echo? Es könnte jetzt noch so eine Live-Berichterstattung vom Friedhof in Bethanien geben. Nach dem Motto, Sie werden nicht glauben, was gerade passiert ist. Mein 5. Punkt, Rückblick des Lazarus. In meiner Predigtvorbereitung habe ich mich gefragt, wie ist es denn wohl dem Lazarus ergangen? Was beschäftigt ihn? Was denkt er? Wie erlebt er das alles? Die Bibel berichtet nicht viel darüber. Also es ist irgendwie so, dass Lazarus verschwindet im Neuen Testament, einfach als Mensch, fast spurenlos. Und so will ich mal, kleiner Exkurs, in die Rolle des Lazarus schlüpfen. Vielleicht so ein Interview mit Darmstädter Echo oder ein Insta-Post, Rückblick des Lazarus. Also, ich bin jetzt Lazarus. Liebe Leute, das, was ich erlebt habe, das wünsche ich keinem. Und gleichzeitig wünsche ich es jedem. Klingt verrückt und ist es auch. Denn was habe ich nicht alles hinter mir? Ich, Lazarus, ich war krank, sterbenskrank, schwach, leblos. Und dann kam der letzte Atemzug. Ich hauchte mein Leben aus. Aber ich lebe wieder. Und alle fragen mich heute, an was ich mich erinnern kann. Ob ich ein Licht gesehen habe, eine dunkle Höhle, einen Engel. Ob ich was gerochen, gehört oder gespürt habe. Ob ich Abraham, Mose, David oder Elia begegnet bin. Ich kann mich nicht erinnern. War es ein Schlaf? Ein Ruhen in Abrahams Schoß? Ein Zwischenzustand? Das Einzige, was ich in Erinnerung habe, ich habe das Grauen des Todes erlebt. Ja, den letzten Schritt, den geht man ganz alleine. Und zu sterben, das ist nicht schön. Es war keine schöne Nahtoderfahrung. Ich war tot, mausetot. Und das schon 4 Tage lang. Mein Körper befand sich in einem Verwesungsprozess. Sorry dafür. Aber dann passierte das Wunderbare. Ich lebe wieder. Wie das passieren konnte, keine Ahnung. Aber ich weiß, wer dafür verantwortlich ist. Jesus. Er hat alles auf den Kopf gestellt. Und ich weiß natürlich, ich werde nicht immer so weiterleben. Irgendwann werde ich wieder sterben. Das ist der Lauf der Dinge. Und ich gebe es zu, das ist auf der einen Seite auch der dunkle Schatten, der ab sofort auf meinem Leben liegt und mich begleiten wird. Ich weiß, wie es ist zu sterben und darauf freue ich mich nicht. Es kommt auf jeden Fall wieder auf mich zu, irgendwann. Ob ich dann gelassener bin, wer weiß, was dann passiert. Heute ist auf jeden Fall alles anders. Als Toter bin ich ins Leben zurückgekommen und ich will ab jetzt mehr Leben ins Tote. Ich will Hoffnung vermitteln, da wo keine mehr zu finden ist. Und das ist die andere Seite, die ich erlebt habe und jetzt leben werde. Mit einer anderen Perspektive werde ich leben. Denn wer so wie ich ein zweites Leben geschenkt bekommen hat, der lebt jetzt anders. Der übernimmt mehr Verantwortung. Der spricht Dinge an, die wirklich wichtig sind. Und ist vielleicht auch gelassener mit den Tücken des Alltags. Was für ein Geschenk. Diese zweite Chance, ein neues Leben. Danke fürs Zuhören, danke für das Interview. Ihr könnt jetzt hier Kommentare schreiben oder liken, wie ihr wollt. Soweit der Rückblick des Lazarus. So, ich bin jetzt wieder meine eigene Person. Ja, alles Spekulation, wenig Wissen. Aber vielleicht dürfen wir uns tiefer hineindenken in die Welt des Lazarus. Auch das ist ein Lazarus-Effekt. Man darf die Frage stellen, hat Jesus die Totenruhe gestört oder die Friedhofsstille gesprengt? Und ich sage ja, so ist Jesus. Er kehrt die Dinge um. Aus Tod wird Leben, aus Hass wird Liebe. Und manchmal muss man auch Lebendiges zu Tode tragen. Vielleicht alte Gewohnheiten, die sich umkehren. Da gibt es irgendwo in einer Gemeinde oder Kirche einen alten Teppich, der auf der Bühne liegt und keiner traut sich ran, den wegzuräumen oder wegzuschmeißen, weil es irgendjemand Bekanntes, Berühmtes, den geschenkt und gespendet hat. Aber manchmal muss Altes zu Tode getragen werden. Oder eine Gruppe, eine Veranstaltung hört auf, es gründet sich was Neues, Neues entsteht, da ist ein neuer Jugendleiter, neue Projekte für eine Gemeinde. Lazarus muss ab jetzt wieder um sein Leben fürchten. Warum? Es ist nicht ein Rückschlag der alten Erkrankung, sondern da sind Mordgedanken in der Umgebung. Johannes 12, Vers 10 und 11. Da beschlossen die obersten Priester, auch Lazarus zu töten. Denn seinetwegen kamen viele Juden nach Bethanien und glaubten an Jesus. Und das ist jetzt mein 6. und letzter Punkt. Die Entscheidung trennt. Und ich habe mich gefragt im Vorfeld, warum berichten denn nicht Matthäus, Markus und Lukas über den Lazarus? Nur Johannes. War ihnen diese Begebenheit nicht bekannt? Ist doch das größte Wunder überhaupt, worüber das Neue Testament berichtet. In Lukas 16,31 heißt es am Ende der Geschichte mit einem reichen Mann und einem armen Mann namens Lazarus, also ein anderer Lazarus, dass sich Menschen auch nicht von Gottes Angebot überzeugen lassen würden, wenn einer von den Toten auferstehen würde. Und so merken wir, diese Lazarus-Geschichte ist das größte Wunder, aber auch die größte Enttäuschung und die größte Kränkung. Denn danach beginnt die Passion von Jesus, sein Leiden, die Ursache für seinen Tod. Auf der einen Seite ruft die Lazarus-Geschichte Trost und Begeisterung über das Handeln von Jesus hervor. Danke, Jesus, dass du den Tod besiegt hast. Jesus, du machst Mut, du gibst Hoffnung in völlig verworrenen Situationen. Und nach der Auferweckung des Lazarus, also welch ein Beweis der göttlichen Macht, da glaubten viele an Jesus und folgten ihm nach. Aber auf der anderen Seite ist jetzt hier auch eine Spaltung der Trauergemeinde. Johannes 11, 46. Einige von ihnen gingen zu den Pharisäern und erzählten ihnen, was er getan hatte. Der Theologe Walter Grundmann sagt über dieses 11. Kapitel des Johannesevangeliums, also er gibt den Titel aus, die Auslösung der Passion. Die Auslösung der Passion, das heißt, jetzt geht das Leiden los. Die Auferweckung des Lazarus hat das Leiden ausgelöst. Das größte Wunder führt zum größten Leiden. Der Sieg über den Tod führt zum Tod. Ich habe in einer Predigt schon mal gesagt, die Lebensspende des Lebensspenders bringt ihm den Tod. Sein Tod aber ist eine Lebensspende an die Menschheit. Und da waren die Pharisäer, also die religiöse Ordnungspolizei der damaligen Zeit. Sie wachten über das Judentum, sie sorgten für Ordnung, waren auf Jesus nicht gut zu sprechen. Jesus, der als Sohn Gottes bezeichnet wurde, das empfanden sie als Gotteslästerung. Und so geht ein Teil der Trauergemeinde zu dieser Religionspolizei und verpetzt Jesus. Der hat schon wieder ein Wunder getan. Er behauptet immer noch, Gottes Sohn zu sein. Und diese Ablehnung bekommt Jesus zu spüren. Jesus, der das Heil und die Rettung anbietet, er wird abgelehnt und ignoriert. Das trennt und das spaltet. Was nun? Was löst diese Geschichte in uns aus? Nun, es ist kein Automatismus, dass wir jetzt auf die Friedhöfe gehen sollen und die Gräber plündern sollen. Bitte nicht falsch verstehen. Es ist keine Aufforderung dazu, jetzt die Tote auferwecken lassen zu wollen. Das finden wir nicht in den Briefen des Neuen Testaments und es ist keine neutestamentliche Gemeindepraxis. Wie viele Tote hat Jesus lebendig gemacht? 3. Und nur Lazarus war schon am Verwesen, also toter geht's nicht. Es geht um was ganz anderes. In der Reformationszeit hat man die Lazarus-Geschichte mit dem Leben eines ungläubigen Menschen verglichen. Also erst wenn man die Stimme von Jesus hört, sein Rufen, seine Aufforderung, dann kann ein Mensch vom Tod zum Leben kommen. Vielleicht geht es auch ganz besonders darum, vorher geistlich tot und danach durch Christus lebendig. Johannes 10, 42 und Johannes 11, 45 heißt es, viele glaubten an ihn. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und vielleicht gibt es heute hier jemanden im Gottesdienst oder beim Stream dabei, der diesen Ruf hört. Komm heraus. Vielleicht spürst du das ganz persönlich. Du bist gemeint. Dann möchte ich dir die Möglichkeit geben, ein neues Leben zu starten. Denn Jesus will dir eine zweite Chance ermöglichen. Er lädt dich ein. Es ist auch ein Neuanfang mit Jesus möglich, einen konkreten Schritt im Glauben zu gehen. Und ich werde uns das gleich erklären, werde ein Gebet sprechen, bitte euch dazu, die Augen zu schließen und werde einen Aufruf starten, bei dem man sich per Handzeichen melden kann. Vielleicht bist du heute der oder die Lazarus. Tot und gebunden und Jesus ruft dich. Du kommst heraus aus der Höhle und Jesus wartet auf dich. Er will dir neues Leben schenken. Und so bete ich jetzt darum und bitte, dass du Jesus kennenlernst, dass du einen Schritt auf Jesus zumachst und werde danach ein Amen sagen.